Herzlich willkommen zu einer neuen Dividendenalarm-Podcast-Folge. Heute habe ich Svenja zu Gast. Sie war Beamtin und hat mittlerweile Deutschland verlassen. Sie ist nicht wirklich ausgewandert und lebt im Moment noch als Perpetual Traveler, also praktisch als digitaler Nomade ohne festen Wohnsitz. Aber sie hat sich zumindest eine Base aufgebaut und erzielt ihr Einkommen aus verschiedenen Einkommensquellen. Ich wünsche dir nun viel Spaß mit dem zweiten Teil und Svenjas Einblicken. Bis bald, euer Alex. Jetzt hast du ja Immobilien angesprochen. Jetzt muss ich mir, der typisch Deutsche denkt dann natürlich so, okay, Immobilien, dann muss ich 10% Eigenkapital auf den Tisch legen und der Rest wird dann von der Bank finanziert. Wie machst du das jetzt, wenn du, ne? Die Idee haben ja viele dann, ne? Wie viel Bankkredite kriegst du denn noch? Oder musst du dann bei Immobilien eben anders denken, weil du sagst, du musst mehr mit Cashflow arbeiten, weil du die eben vorfinanzieren musst?
Also da muss man jetzt ja genauer hinschauen. Wir investieren ja nicht mehr in Deutschland. Wir haben ja investiert und wollen ja im Grunde raus aus Deutschland, auch mit unseren Immobilien. Das heißt, wir machen ja keine neuen Kredite in Deutschland, klar, ganz im Gegenteil.
Sondern mit dem Geld kannst du dann praktisch woanders dann kaufen.
Richtig, genau. Genau. Wir haben Kapital, was frei geworden ist oder was wir sozusagen auch mal durch Verkäufe generiert haben, haben wir dann dafür genutzt, um im Ausland zu investieren. Unter anderem eben Bali, Panama haben wir eine Eigentumswohnung, die gerade im Bau ist. Das heißt, wir nehmen das Geld aus Deutschland, was wir generieren hier oder generiert haben, und packen dann entsprechend auch der Flaggentheorie unser Geld in der Welt, sag ich mal, anderweitig hin. Und da gehören jetzt diese zwei Standorte zu. Mal gucken, was da noch kommt. Und dafür brauchst du dann Cash, also Eigenkapital. Da kannst du nicht finanzieren. Mit Finanzierung sind wir durch. Also alles, was wir jetzt machen, legen wir quasi auf den Tisch, ne? Da ist nichts mit hier 10% von der Bank oder auch nicht von der Bank oder da musst du einfach hinlegen können. Deswegen ist das eine andere Nummer. Und deswegen können, glaube ich, nicht alle, die möchten, im Ausland investieren, weil es halt immer bedeutet, du musst es zu 100% selbst mitbringen, das Geld. Aber es ist auch eine ganz andere Rendite oft. Das ist ja immer so, ne? Mehr Rendite, mehr Risiko oder mehr Risiko gleich mehr Rendite. Und da hatten wir jetzt einfach Bock drauf. Aber Deutschland, ich habe seit 2019 in Deutschland nicht mehr gekauft und das auch sehr bewusst. Wir haben in 2019 ja auch dann sukzessive mitbekommen, was das Virus auch und die Regierung daraus machend mit uns gemacht hat als Kapitalanleger, als Investoren. Und das hat uns überhaupt nicht gefallen. Und so kam auch immer mehr der Gedanke auf, wir müssen hier weg, weil das war so ein mahnender Finger schon, passt schön auf. Und wir haben gesagt, nee, das geht hier nicht weiter. Deswegen haben wir abverkauft und ich weiß überhaupt nicht, wie aktuell die Finanzierung in Deutschland aussehen. Ich weiß, dass mehr Eigenkapital gefordert ist und man das auch brauchen und haben sollte, aus Sicherheitsgründen. Wir haben damals teilweise über 100% finanziert. Wir waren noch Beamte, wir haben alles bekommen an Geld. Wir haben keinen Cent in die Hand genommen.
Es gab ja keine Zinsen, war ja okay, ja.
Genau, das war einfach eine ganz andere Zeit. Das ist noch nicht ewig hier, aber es war eine andere Zeit. Das hat sich ja dann schnell geändert. Und mittlerweile bin ich gar nicht mehr up to date, wie das in Deutschland aussieht, wenn man was kaufen möchte. Keine Ahnung.
Jetzt hast du ja gesagt, in Bali habt ihr euch eine Villa gebaut und in Panama eine Wohnung. Habt ihr da so ein gewisses Beuteschema, dass ihr sagt, wir wollen viele kleine Einheiten, oder ist es einfach so, wie es sich ergibt? Hast du bald 100 Einheiten eher in Wohnungen oder denkst du da eher in Villen oder?
Nee, gar nicht. Also es ist gar nicht objektabhängig, sondern eher, wir haben Kapital und in welchen Ländern macht es Sinn, sein Geld anzulegen. Und dann sind wir ziemlich offen und auch, sag ich mal, risikobereit. Also das, was sich sozusagen auftut, und Panama hat sich irgendwann durch die Thematik auch mit der Steuerfreiheit aufgetan, mit den optimierten Möglichkeiten durch Panama, abgesehen mal davon, dass es ein sehr interessantes und schönes Land ist. Und so ist es nach und nach entstanden. Also wir machen das dann immer so, wir haben eine Idee, wir haben Geld, wir haben eine Idee. Dann sagt mein Mann, das ist eigentlich mit Panama. Dann fliegt einer von uns nach Panama, in dem Fall ich. Dann habe ich mir Panama angeguckt, habe mir mehrere Objekte angeguckt, die auch gerade gebaut werden sollten. Dann war noch nicht das Richtige dabei. Dann bin ich wieder weggeflogen. Dann kam Bali über Instagram mir zugespielt, dass eine deutsche kleine Firma, ein deutsches Pärchen ein Grundstück gekauft haben. Die wollen da 5 Villen drauf bauen. Dann haben wir gesagt, Mensch, wir haben gerade Kapital, wir machen mit. Und kurz danach bin ich nochmal nach Panama geflogen. Dann hat sich Panama doch quasi mit einem tollen Objekt gezeigt, mit einem geilen Zahlplan. Also so ein Zahlplan, der uns auch total in die Karten gespielt hat, weil wir nicht direkt alles zahlen mussten, weil das hatten wir ja gerade in Bali gesteckt. Und so entsteht das eigentlich. Dann prüfen wir im Grunde erst, nachdem wir die Idee entweder serviert bekommen oder uns ein Standort angezeigt wird, prüfen wir dann, macht es für uns Sinn. Und das haben wir in dem Fall jetzt entschieden. Und da steckt eigentlich nur Strategie hinter, außer die Strategie, das Geld auf der Welt zu verteilen und nicht mehr in Deutschland.
Wie sieht es denn aus, wenn du sagst, euer gesamtes Vermögen, also Immobilienwerte und liquide Sachen, Wie hoch, also ich denke mal, der Immobilienanteil ist der höchste, oder?
Ja.
Wie verteilt sich das auf andere Assets? Also Dividendenaktien, vielleicht sowas, 10% oder kann man das irgendwie bemessen?
Jetzt muss ich gerade mal überschlagen. Also,
1 bis 2 bis 3 Millionen, 4 Millionen durch 2, halbe Hälfte.
na, Immobilien würde ich sagen, vielleicht 2 Millionen dann. Also, wenn ich jetzt den Sachwert, sage ich mal, benenne. Dividendenportfolio ist gerade, wie ja bei vielen, runtergerauscht. Ich glaube, wir sind bei
Stimmt.
350.
Okay, letzte Woche.
Gerade. Krypto ist auch gerade um die Hälfte. Also ich würde mal sagen, irgendwas zwischen 2 und 3 ist unser Vermögen gerade, wenn wir das frei machen würden.
Und
Und sitzen wir darauf.
das Größte wäre aber dann in Immobilien praktisch.
Ja, diese ganze Mixtur aus Immobilien. Da müsst, genau, das ist, also in Deutschland sitzt auch noch viel Geld, ne? Darf man auch nicht vergessen. Aber ja, auf jeden Fall. Immobilien, ja, ganz klar.
Und ist dann so die Idee dahinter, andere Assets dann über die Jahre weiter auszubauen, um da ein gewisses Gleichgewicht zu finden? Oder sagst du, nee, Butter bei die Fische, Immobilien ist das, was wir Tag und Nacht können, also sind wir Profis, das kann ruhig auch groß bleiben, also ne, mitwachsen.
Nee, wir wollen gerne auch umschichten. Dividendenalarm ist ja auch bei uns am Start. Also mein Mann hat sich jetzt gerade so ein bisschen eingefuchst. Wir haben immer nicht so richtig Zeit, die Sachen auch umzusetzen. Wir sind investiert, aber wir wollen das dann optimieren. Dividenden werden auf jeden Fall einen größeren Anteil annehmen und wir werden aus den Immobilien alles, was frei wird oder was auch verkauft werden kann, auch in Krypto investieren. Wir sind im Moment sehr krypto verliebt. Da passiert eine ganze Menge. Das heißt, diese beiden Anlageklassen werden unser Hauptsteckenpferd. Und Immobilien müssen wir mal gucken. Also es muss sich ja auch immer zeigen. Ich kannte mich jetzt vorher nicht mit Bali aus, auch nicht mit Panama, habe mir die Standorte angeguckt. Dann gehen wir einfach auch ins Risiko, gucken mal, ob die Rendite, die uns versprochen wird, auch dann ein Stück weit eintritt. Und wenn das nicht der Fall ist, bessern wir nach. Wenn es der Fall ist, kann es auch sein, dass wir sagen, wir kaufen nochmal in Panama. Bali würde ich jetzt mal ausschließen, weil mir Bali an sich einfach nicht gefällt. Aber das habe ich eben auch in Kauf genommen. So ist das im Grunde sehr, sehr flexibel alles. Wir sind sehr, sehr offen und wir haben nicht diesen, so wie bei dir, ist da ein ganz klarer Fahrplan, so eine krasse Struktur, die ich bewundere. Aber das kann ich nicht. Ich muss immer wieder neue Sachen in mein Leben holen. Es muss immer Spaß machen, muss immer ein bisschen auch kitzeln und so kribbeln. Deswegen ist das nichts, was wir fest in so eine, sage ich mal, Matrix gepackt haben, ne? Unsere Anlageklassen.
Bei mir ist ja der Punkt, ich habe zwar nur Dividendenaktien, aber irgendwie kann ich dann doch alle Themen darüber abbilden. Also ich habe ja auch Immobilien, aber eben Immobilienunternehmen in Aktien.
Ja, Anteile, ne?
Und ich finde es für mich ganz spannend, weil ich da den Anteil ganz genau bestimmen kann. Also ich muss jetzt nicht sagen, ich muss jetzt 7,14% in Lebensmittel oder in Immobilien packen, aber ich hätte die Möglichkeit zu sagen, dass ich eben darauf achte, keine Klumpen zu haben. Ja? Oder Edelmetalle. Man kann auch Gold und Silber kaufen, ganz normal, in Form von Minenwerten, die mir dann auch Dividenden ausschütten. Die sind dann vielleicht nicht ganz so hoch wie bei anderen Unternehmen, aber ich habe dann auch nicht hier in Thailand irgendwo so einen Klumpen Gold unterm Haus vergraben. Weißt du, ist ja auch ein bisschen schwierig. Also gerade für uns, du hast es ja angesprochen, Flaggentheorie ist ja so, dass man sich aus den einzelnen Ländern, die es so gibt und die Möglichkeiten bieten, dass man sich dort so eine Art Flagge positioniert und sagt, hier möchte ich gerne meine Konten haben, dort möchte ich ein Depot haben, dort möchte ich Immobilien haben. Sozusagen das, was man sich da so rausholt. Ne? Singapur ist auch ein interessanter Standort, aber jetzt denke ich mir so, es würden meine Goldmünzen und Silbermünzen vielleicht in Singapur irgendwo im Tresor liegen. Und jetzt kommt so ein Covid-Kram oder irgendwas anderes, ne? Donald Trump hat irgendwo drauf gedrückt. Und dann sitze ich hier in Thailand und denke mir, jetzt könnte ich meine Münzen in Singapur gut gebrauchen. Ne? Oder du kommst dann nach 20 Jahren zurück, irgendwo nach Stuttgart, nach Deutschland, in irgendeine Volks- und Raiffeisenbank hinter Tupfing da. Und dann sagen die, nee, die ist nicht mehr da. Und dann denkst du dir,
Ja.
wo ist denn die? Ja, die ist irgendwie, haben die geschlossen vor ein paar Jahren schon. Und
Naja.
was ist mit den Schließfächern, wo meine, ja, weiß ich nicht, da haben die Leute angeschrieben. Also mich hat keiner angeschrieben. Ja, es ist alles so, weißt, also Absicherung, okay. Aber man muss sie auch liquide und verfügbar haben, sonst hilft mir das nicht. Also ich könnte zum Beispiel jetzt keine Immobilie auf Bali haben. Da müsste ich dann immer mit irgendeinem Balinesen da in Kontakt stehen oder eine Webcam haben. Das ist sie noch da? Ist sie noch nicht abgebrannt? Oder kann man da was sehen oder so? Ist halt so, ne? Wie du sagst, sind ja auch hohe Werte, die da drin stecken. Da regst du dich schon auf, wenn du eine Airbnb-Bewertung von 3,5 kriegst. Was soll denn das? Sag mir doch, wenn was ist, weißt du so.
Da schmeißen sich manche schon in den Anzug, ja. Also, ja,
Ja.
natürlich hast du da recht. Aber wir beide sind ja auch völlig unterschiedliche Anlagetypen. Also, ich brauche die Action, ich brauche die Spannung, ich brauche so ein bisschen immer das Risiko, an dem ich so ein bisschen nage. Du bist ja eher so ein bisschen konservativer und hast eben deine Art von Vorstellung. Ich brauche das einfach ein bisschen, wie gesagt, kribbeliger. Und dann ist sowas natürlich mit einzukalkulieren, dass immer vielleicht auch mal die Bank sagt, uns gibt es nicht mehr. Das ist ja nicht mal so weit hergeholt. Also, auf einmal haben wir jetzt, glaube ich, 2, 4 Jahren geschlossen. Da gibt es bald keine ansprechbare Bank mehr. Aber da sind wir natürlich clever unterwegs. Also nicht umsonst ist mein Mann ja da Experte. Wir sind mit den Geldern, mit den Banken extrem geil aufgestellt. Und das, was da liegen muss oder in irgendeiner Form an Einkommen reinkommt, das fließt schon in die richtigen, sag ich mal, Richtungen. Ich weiß aber sehr genau, was du meinst. Aber da sind wir beide total unterschiedlich unterwegs. Genau. Ich kalkuliere das ein oder nehme das ein in Kauf. Diese Gedanken, ja, aber was wenn? Erhoffe mir aber, oder teilweise ist es auch schon so, dass ich auch entsprechend Rendite einfahren kann. Ne? Weil, wie gesagt, wenn man ins Risiko geht, hat man meist auch mehr Rendite davon. Und ich hatte wieder Bock auf ein bisschen mehr Schnelligkeit, was meine Rendite angeht. Ich wollte mal ein bisschen Dampf reinmachen. Dafür habe ich mich ein bisschen mehr getraut. Mal gucken, was in Panama passiert. So, da bin ich auch gespannt. Das ist ja auch immer ein Abenteurer. Also ich bin, glaube ich, im Gegensatz zu dir eine absolute Abenteurerin, was die Investitionen angeht. Und du bist vielleicht eher der, ich weiß es nicht, wie man so einen nennt. Du bist ja auch Abenteurer, das
So
sieht man ja an
ein
deiner Geschichte. Aber du weißt, was ich meine, ne?
ja, so ein Investitionsopa, sagt man denn so. Ja, also in der Tat, da soll sich bei mir da nicht so viel bewegen. Also ich bin da wirklich sehr langweilig unterwegs. Es ist ja auch immer schwierig, meinen Mitgliedern immer zu vermitteln, dass wir eine gewisse Zeiten haben, wo wir einfach nichts machen. Also dann reden wir halt über Aktien, die man dann kaufen könnte, wenn das und das passiert, wie es denen so geht. Oder man findet punktuell was. Aber die meisten sagen sich, boah, mir muss noch was gehen und so. Jetzt hatte ich gerade einen letzte Woche, der mir natürlich jetzt im Zuge von dem ganzen Trump-Kram jetzt sagt, er findet so diese Zeit, in die man wenig investiert oder das Cash sammelt, so als nutzlose Zeit. Ne? Da geht es um Opportunitätskosten, lohnt sich das überhaupt zu warten und so. Und dann musste ich ihm irgendwie wieder erklären und sagte, ja, guck, jetzt ist alles kaputt gegangen, jetzt hast du irgendwelche Werte, die teilweise 30, 40% von ihren Hochs zurückgekommen sind. Da ist jetzt die Frage, auch selbst wenn es bloß 20% nimmt, ja, jetzt hast du da noch ein Jahr gewartet oder vielleicht auch zwei. Und jetzt kannst du irgendwas mit 25% günstiger, was ja eigentlich nur eher das Minimum ist, ja, wenn nicht sogar mehr, kannst jetzt kaufen. Und dann denke ich mir so, naja, das hätte er jetzt rein theoretisch im Minus erstmal. Ne? Also wenn er die Geduld nicht hat und sondern letztes Jahr, vorletztes Jahr schon gekauft hat, einfach nur, weil das Geld nicht auf dem Depot liegen, auf dem Konto nur rumliegen darf mit 2%, dann hat er jetzt erstmal 20% Minus und das würde jetzt knapp 10 Jahre nur Dividenden dauern, dass das sich wieder aufholt. Also wenn wir sagen, das stagniert jetzt und gibt jetzt keine Kursgewinne, ne? Das finde ich irgendwie total. Also
Abtönt.
das wäre für mich jetzt Abenteuer, so weißt du, wo ich denke, warum soll ich das machen? Also da warte ich doch lieber hier geduldig, bis der nächste Bus kommt, weißt du so.
Ja, das kannst du sehr gut. Da bist du ja auch ein extremes Vorbild. Aber die Menschen haben in der Regel genau da ihre Grenzen, sag ich mal, zu spüren bekommen oder bekommen es immer wieder.
Ja, aber
Dieses
weil sie es auch
Abweisen
nicht
ist schwer.
kennen, weil ihnen das in der Gesellschaft auch so immer wieder erzählt wird, ne? Oder in Büchern steht es halt drin, ne? Du musst in alle Assetklassen investieren, ne? Anleihen, das und das und das. Und dann sage ich den Leuten, okay, dann erklär mir mal, wie funktionieren denn Anleihen? So, okay. Und dann denkst du dir, aber Warren Buffett hat ja auch gesagt, investier doch nur in Dinge, wo du kennst. Ja, aber in dem anderen Buch stand ich soll, und so geht es dann immer so. Ja, und deswegen habe ich halt auch nur Dividendenaktien, weil ich sage, darauf kann ich mich fokussieren, da kenne ich mich aus. Und die Geduld, den Leuten beizubringen, das ist ja eben so ein bisschen was, wo ich sage, okay, dann ist das eben meine Aufgabe. Die geben mir dann
Genau.
übrigens auch immer alle recht, ne? Wenn so eine Phase, sagen wir mal, eine teure Phase am Markt, wo ich sage, du, jetzt kaufen wir gar nichts, sondern guck, was du verkaufen kannst, was teuer ist, wir sammeln jetzt Cash. Es ist halt noch seltener, wie wir kaufen günstig, ne? Und wenn wir dann
Ja.
günstig kaufen und die Phase ist dann vorbei, sagen wir mal, die Wolken gehen wieder weg und der blaue Himmel strahlt wieder, Donald Trump ist abgesetzt und keine Ahnung, dann sage ich, okay, jetzt gucken wir mal, wie lief das denn, was wir da so alles gemacht haben in den letzten Monaten. Und dann kommen die alle, ja, hast recht, so machen wir jetzt nur noch. Ich denke, ja, siehst du, du musst es erstmal mitmachen, verstehen und vielleicht vergleichen, wie du selber vorgegangen wärst. Und dann merkst du die Unterschiede. Ja, früher hätte ich so und so und so und so und das wäre alles schon kaputt. Und die meisten haben dann auch kein Cash mehr. Ich sage, jetzt geht's los und sagen dann viele so, ich habe ja gar kein Cash mehr. Ich sage, ja gut, wenn du natürlich mit deinem Sparplan jeden Monat kaufst, dann ist klar, dann ist auch nichts mehr da. Und das sind so Kleinigkeiten und alleine, wenn man daran was rüttelt, dann kann man schon eine Menge verändern. Und eine Sache, die ich vorhin noch sagen wollte, weil du gesagt hast, dass du ja als Selbstständiger praktisch dein Einkommen ja auch so skalieren kannst. Das sieht natürlich so ein Starter erstmal noch nicht, ne? Der ist ja froh, wenn er seine 3000 netto aus seinem Alltagsjob irgendwie mit eigenen Sachen darstellen kann. Aber ich mache das jetzt auch schon so viele Jahre und irgendwann habe ich mal so eine Statistik gelesen, die bestbezahltesten Berufe in Deutschland. Und da, ich sage jetzt nicht, was der verdient, da stand an erster Stelle der Chirurg. Und dann dachte ich mir, krass, dachte ich mir so. Dann bin ich zu meiner Family gegangen. Ja, könnt ihr mal Danke sagen, ich verdiene mehr wie ein Chirurg, habe ich gesagt. Weißt du so? Ich habe aber nicht mal Abitur. Weißt du, ich meine, also das ist, und da musst du sagen, das ist ja bei mir schon netto. Das ist ja beim Chirurg brutto. Also, ist total irre.
Das
Also,
ist
das kannst du dir
irre.
manchmal, also ich gucke natürlich immer am Ende des Jahres, was kam alles aus allen Löchern irgendwo raus und rein. Und dann teile ich das durch 12 und dann denke ich mir, boah, cool, dieses Jahr warst du ein Chirurg, ne? Also, da sind natürlich auch Dividendenerträge und alles so mit dabei, ne? Aber es ist teilweise schon, wo ich denke, da hätte ich mir doch niemals in meinem angestellten Job, wo ich da gesessen habe, da bei der Bank gesagt, du lass es mal hier, wir drehen jetzt mal einen großen Rad. Denkst du nicht dran? Kann ich absolut nachvollziehen. Du bist froh, wenn du das, was du verdienst, vielleicht erstmal an anderer Stelle irgendwie wieder reinholst. Ne? Aber es ist verrückt. Und deswegen kommt ja mit der Zeit auch irgendwann, ich sag mal so, die Ruhe. Ne? Alle sagen, du musst rational, emotionslos, sachlich unterwegs sein. Ich glaube, das habe ich zur Perfektion getrieben, dass ich gar keine Emotionen mehr habe im Sinne von Börse bricht ein. Wenn die natürlich dann explodiert, die Börse, sitze ich ja genauso da. Ja, und sage ja auch nicht, yeah, und jetzt feiere ich dann und laufe hier nackt über den Strand oder so. Das mache ich dann natürlich irgendwie auch nicht. Ne? Also die Emotionslosigkeit, dieses sachliches und rationales Investieren, das führt eben zu Ruhe, innere Ruhe. Aber leider auf beiden Seiten, ja.
Aber du brauchst ja, um dahin zu kommen, Alex, braucht man ja Erfahrung. Und die Erfahrung bringt in der Regel ja erstmal Emotionen mit sich. Das heißt,
Ja, auf
ich frage
jeden Fall.
gerade, musst du durch die Emotion auch einmal durchgeflossen sein, um dann zu sagen, ich weiß, wie es sich anfühlt und jetzt kann ich das deswegen auch aushalten, weil es war gar nicht so schlimm oder es war schlimm, aber ich habe eine Strategie gefunden, dass ich es aushalten kann. Also immer durch die Emotionen durch, damit man dann sagen kann, jetzt ist es eine Erfahrung, jetzt weiß ich, wie ich damit umgehen kann.
Absolut, ja. Es gibt ja die
Das ist wichtig.
Leute, wenn du denen sagst, du investierst fünf- oder sechsstellige Beträge in eine einzelne Aktie, dann denken die, boah, das ist ja Kamikaze, Harakiri und. Und denke ich, ja gut, aber sind ja nur 6% oder 5%, 3%, keine Ahnung, was das da ist, ne? Von meinem Gesamten, ne? Ja gut, ich sage, wenn du 6% oder 3% in eine Aktie investierst, sind es vielleicht nur 6.000 Euro oder 800, was auch immer. Man muss halt die Verhältnismäßigkeit auch berücksichtigen, ne? Und da tun sich viele schwer, die müssen halt, also diesen Sprung, ne? Du musst halt erst mit dreistelligen, dann mit vierstelligen, dann mit fünfstelligen. Und je länger das dauert, desto eher gewöhnst du dich dran. Und irgendwann kommst du zwangsläufig dahin und sagst, ja, ich brauche halt 30, 40, 50 Aktien im Depot. Sonst sind die ja, wenn ich eine Million habe als Beispiel, sind die einzelnen Positionen ja so riesig. Wenn du sagst, ich kann mir 50 bis 100.000 pro Position gar nicht vorstellen, kann ich nachts nicht schlafen. Ich sage, dann machst du halt nur 5 bis 8.000 Positionsgrößen, dann hast du halt doppelt so viel Wert im Depot. Ja, und so wächst man mit den Jahren. Ich meine, ich mache das jetzt schon seit vor der Jahrtausendwende. Also gibt es wahrscheinlich die wenigsten, die sich daran noch erinnern hier, wie das damals war, so Schwarz-Weiß-Fernseher und so.
Kaugummi-Automat habe ich gerade in Hamburg gesehen. Ich dachte, das gibt es doch nicht, Kaugummi-Automat.
ja,
Geil.
hab ich gesehen in der Story, stimmt, ja. Das Krasse war, bei diesen Dingern hat ja nie einer gesehen, dass die aufgefüllt wurden, ne? Nachgefüllt wurden, oder? Ist dem aufgefallen? Hast du schon mal jemanden gesehen, der den nachgefüllt hat?
Nee, die in dem Automaten, aber das habe ich was anderem zugeschrieben, die waren auch schon ausgeblichen. Also da hat seit 30 Jahren, glaube ich, keiner mehr am Rad gedreht da.
Ja, siehst du, aber aufgefüllt wurden die eben vor 30 Jahren, wo der Automat aufgestellt wurde. Und da
Ja,
denkt man dann,
genau. Der geht nicht mehr
ja,
auf.
nur noch für Fotos, ja.
Was ich noch sagen wollte, das ist ja immer super interessant und da bin ich auch mit den Jahren erst hintergekommen, nachdem ich auch viel investieren und viele Erfahrungen im Bereich investieren machen durfte. Ich merke immer wieder, bei mir zum Glück nicht mehr, weil ich da ein bisschen dran arbeiten konnte, aber ich sehe es an meinem Bruder zum Beispiel. Wenn mein Bruder für 3 Euro mir 2 Kugeln Eis ausgeben muss, in Anführungszeichen muss, dann kriegt er schon Schnappatmung, weil er ein Problem mit Geld hat, ja. Also der hat die Hauptprobleme Angst und Gier um Geld, hat er immer noch als Emotion und geht da auch nicht durch. Das heißt, er bearbeitet das nicht und wird bei 30 oder 300 € entsprechend nochmal mehr Schnappatmung bekommen. Und ich sage immer, Diggi, wenn du deine 3-Euro-Problematik damit mit deiner Angst ums Geld, dass ich dir das wegnehme oder eine Kugel mehr nehmen könnte, also stell dir mal vor, ich würde eine Kugel mehr nehmen und der müsste 7, der würde komplett ausrasten, weil sagen, nein, das muss ich in meine Excel-Tabelle eintragen. Und also ne, die Emotionen auch ganz allgemein durch Erfahrung in den Griff zu kriegen und zu schauen, wo habe ich vielleicht auch wirklich ein Problem mit Geld, Das hilft enorm, um dann auch ein geiler Investor zu werden. Also ich würde das immer vorne anschieben. Also ich würde meinem Bruder zum Beispiel nie raten zu investieren. Er macht es trotzdem, aber was ist er für ein Investor? Er ist ein Zocker. Er verzockt sein ganzes Geld, weil er ein Problem mit Geld hat. Und ich sage immer, regel dein Problem mit Geld und dann kannst du auch geil investieren irgendwann. Und viele machen das ja andersrum. Oder wollen das schnelle Geld, weil sie merken,
Naja.
ich kann damit gar nicht umgehen. Und deine Strategie oder eine, sag ich mal, langfristige Strategie bringt eben auch mit sich, dass man in Ruhe seine Erfahrung machen kann, warm wird mit dem Ding und dann auch sehr souverän irgendwann entscheiden kann, was passt zu mir, was kann ich gut aushalten, wo habe ich Schnappatmung, will ich das ein bisschen nachbessern. Also dann zeigt sich auch ganz klar, welche Anlageklasse ist die richtige für mich und dann macht es irgendwann richtig Spaß. Bei dir auch, du sagst, du brauchst nur deine Dividenden, dann bist du der glücklichste Mensch. Ich brauche noch ein bisschen mehr, um glücklich zu sein. Mag halt das Risiko nochmal auf einer anderen Ebene. Aber ich glaube, bei uns beiden ist klar, unser Money-Mindset, sag ich mal, ist sehr, sehr funktional unterwegs und wir haben keine Angst- oder Gierprobleme mit Geld. Zumindest höre ich das bei dir auch nicht raus. Und das ist sehr,
Nein.
sehr, sehr, sehr geil fürs, sag ich mal, Vorankommen, ne?
Wichtig ist ja auch, dass du Sachen machst, von denen du ja auch Ahnung hast. Also wenn du jetzt sagst, du bist eine voll die Null in Kryptos, dann würde ich nicht davon ausgehen, dass du einen 20-prozentigen Kryptoanteil hast. Das würde einfach nicht passen. Wenn du sagst, doch, und wir kennen uns da aus und Dennis sagt hier und da und dann habt ihr da auch nicht nur die Kurse im Kopf, sondern auch diese Stories, die hinter diesen einzelnen Themen stehen oder wenn sich da in dieser Szene was entwickelt, dann gehört es einfach dazu. Und das erwarte ich halt einfach, wenn mir jemand irgendeine Story von irgendwas erzählt. Wenn du jetzt sagst, oh, Immobilien, hör bloß auf, habe ich gar keine Ahnung. Ne? Und dann sage ich, aber du hast doch hier Bali und überall warst du ja. Ja, keine Ahnung, habe ich schon von einem gekauft, ich habe keine Ahnung. Also das passt dann immer nicht so zusammen.
Obwohl ich von Bali keine Ahnung hatte, Alex. Ne? Ich war ja noch
Ja,
nicht mal
genau.
da. Also ich bin schon so eine, wo du wahrscheinlich sagen würdest, Svenja, also da bitte aber nochmal auf die stille Bank setzen, nochmal drüber nachdenken. Also ich bin auch schon eine und ich bin da immer Vorreiterin bei uns im Hause hier, Rehm, die auch mal Sachen anfängt, von denen sie
Ausprobiert,
halt
ja.
nicht, ja, so was Intuitives oder so ein Bauchgefühl, wo man vielleicht aus deiner Richtung sagen würde, ey, Svenja, bitte, ja, also da musst du nochmal nachbessern,
Ja.
mach das so nicht. Da bin ich manchmal nicht so genau wie du
Na, ich
jetzt
habe
unterwegs.
ja meinen Mitgliedern gerade erklärt, den Unterschied zwischen Sachwerten und Geldwerten. Ne? Um dieses ganze Verschuldungs- und Inflationsthema mit diesen Rohstoffzyklen zu verstehen oder um da auch durchzukommen, um die Kaufkraft zu erhalten, sollte man auf Sachwerte setzen. Und jetzt wissen viele gar nicht, was sind denn eigentlich Sachwerte? In Zeiten von ChatGPT sollte das eigentlich schnell erledigt sein. Und das habe ich halt ein bisschen erklärt und dann eben auch erklärt, dass P2P-Kredite zum Beispiel, Anleihen oder eben auch Kryptos Geldwerte sind, ne? Keine Sachwerte. Und das stößt dann eben bei vielen auch auf Unmut, das wollen die dann auch nicht hören und ja, aber doch und so. Und dann sage ich, du kannst es ja auch machen. Interessiert mich auch gar nicht. Ich wollte dir nur mal den Hinweis geben, dass man das berücksichtigen sollte, die Unterschiede kennen sollte. Und dann ist es für mich okay. Ja? Ich für meinen Teil sehe mich in der Sachwertewelt. Das hat sich eben über Jahrhunderte bewiesen, sage ich mal. Und da bleibe ich auch, habe auch nicht viel Zeit, mich immer um alles zu kümmern und einzulesen und neue Themen. Deswegen, aber wer das macht, sollte das eben wissen. Und wenn dann Leute gibt, die haben dann 20 bis 50% in P2P-Krediten, dann denke ich mir immer so, ja, das kann jetzt gut gehen, noch dieses Jahr, vielleicht auch nächstes Jahr oder irgendwann kommt aber irgendwas, wo ich denke, ja, das liegt jetzt daran, dass es eben nur ein Geldwert ist. Und wenn Geld entwertet wird durch verschiedene Sachen, die in der wirtschaftlichen Gesellschaft passieren, dann muss man wissen, dass das auch diese Assets zum Beispiel betrifft, wie Anleihen zum Beispiel.
Aber es ist doch super, dass du da so klar bist, weil du bist ja auch ein Vorbild, du bist ein Mentor. Die Leute hängen ja auch an deinen Lippen, wenn es um Dividenden geht. Und ich finde immer sehr schön, wenn du als, sag ich mal, derjenige, der vorgeht, auch da eine Klarheit hast. Und man kann dir eben entweder ganz klar folgen und sagen, das, was du an Ruhe ausstrahlst, an Souveränität, das hätte ich auch gerne für mich mit, sag ich mal, eingeheimst. Dann macht es Sinn, dir auf jeden Fall zu folgen. Oder im, sag ich mal, Gegenzug sagt man, nee, das ist mir, ich will noch was dazu haben oder ich will risikoreicher oder ich brauche nicht so viel Souveränität. Ich finde das immer grandios, weil man weiß genau bei dir, woran man ist und dann kann man ganz toll sagen, das ist was für mich, ja. Also auf mich wirkt sowas immer sehr, sehr beruhigend auch. Gerade wenn man vielleicht ein unsicherer Starter ist, ein Anfänger, dann kann man sich sehr, sehr gut an solchen Menschen wie dir orientieren. Das ist also mega.
Ja, ich versuche halt immer den Lerneffekt hochzuhalten. Bin ja kein Copy und Paste Trader, dem man einfach alles nachtradet. Ich sage ja auch seit Jahren, dass ich keine Tabakaktien kaufe. Und wenn man sich die Performance, den Total Return von Tabakaktien, seit ich 2017, 18 die verkauft habe, ist der einfach unterirdisch. Also das gibt einfach keinen. Gibt hohe Dividenden, okay. Viele schauen immer auf die Dividenden, die muss halt hoch sein. Aber wenn du die Dividenden mit dem Kursverlust selbst dir bezahlst, und dann noch mit Steuern, das macht alles irgendwie gar keinen Sinn. Und das versuche ich den Leuten immer wieder zu erklären. Und doch, finden sich die Werte in den Depots, aber das ist dann nicht mehr mein Depot. Bin da ganz emotionslos. Also ich schlage jetzt nicht die Hände über den Kopf, wenn Leute zu mir kommen und sagen, guck dir mal mein Depot an. Dann sage ich, oh mein Gott. Dann sage ich schon, oh mein Gott, aber ich sage dann, oh mein Gott, du könntest was ändern. Aber das entscheiden müssen die Leute dann schon selber.
Guckst du dir die Depots an im Rahmen des Dividendenalarms? Also oder wie oder wann machst du das?
Ja.
Aber ja, machst du
Naja, ich
schon.
habe früher mal auch 1:1 Coachings angeboten. Das mache ich nicht mehr so. Also außer es zwingt mich einer mit viel Geld oder so. Eigentlich habe ich da gar keinen Bock mehr drauf. Aber im Rahmen der Mitgliedschaft, im schriftlichen Austausch mache ich das schon, ja. Also 1:1 heißt, wir telefonieren. Das heißt, es werden viele Fragen im Vorfeld gestellt. Da bereite ich mich vor und so weiter. Machen wir alles, was du willst. Und dann besprechen wir das in einem Call oder mehreren Calls. Das habe ich eigentlich keinen Bock mehr. Es ist für mich auch zeitlich sehr, sehr aufwendig. Ich spiele jetzt auch
Ja.
Paddle. Paddle und Paddle musst du eigentlich
Es
jeden
steht
Tag.
dann eins. Haben wir
Ja,
verstanden, das ist
genau.
mal ein.
Und das andere ist, meine Mitglieder schicken mir ja eh jeden Tag über ihre Fragen und dann sage ich, da können die mir das schicken, ob die das jetzt anonymisieren oder wie auch immer, wenn die Fragen haben zur Depotstruktur, zu einzelnen Werten, das mache ich schon mit denen, ja.
Geil, ja. Ja, cool. Und 1:1 bist du von abgewichen. Zeit gegen Geld ist ein scheiß Tauschgeschäft, ne? Oder warum bist du
Das
davon weg?
war am Ende schon gutes Geld gegen verhältnismäßig wenig Zeit. Aber das,
Macht dir keinen
weißt
Spaß.
du, wenn der Geldfaktor wegfällt irgendwie, weißt du, soll jetzt nicht überheblich klingen oder so, aber ich brauche das Geld nicht, weißt du, dass ich sage, ich muss jetzt ein Angebot darstellen, da muss ich ja auch allen irgendwie zur Verfügung stellen, sage, hey, wir haben jetzt für 300 € irgendwas, eine Sitzung, keine Ahnung, wir machen da was. Ja, dann melden sich 10 Leute. Ja, toll, dann habe ich zwar 3.000 €, das steht dann im Verhältnis zu dem, was ich da so sonst mache. Denke ich mir, aber da habe ich jetzt 10 Kunden, Minimum 3 bis 4 Stunden mit Vorbereitung, Call, Nachbereitung. Boah, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Also es gibt immer hin und wieder so, ich habe bestimmte Kunden, die schon langfristig dabei sind, die sagen aber auch, komm, Alex, lass uns das machen. Und dann haben die das auch so vorbereitet, dass es nicht nervt und so. Und dann zahlen die doch ihren Preis für, aber ich biete es nicht mehr an. Also da habe ich in der Tat irgendwie kein großes Interesse mehr. Einfach aufgrund der Zeit. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich muss meine Tochter zur Schule bringen. Um 9 muss sie in der Schule sein. Guck mal, um 9. Ja.
Paddel und so,
Ja,
ja.
genau. Dann fahren wir meistens gleich zum Paddleplatz. Meistens früh spielen wir dann. Dann haben wir abends manchmal noch ein Turnier. Dann meine Tochter kommt um 16 Uhr von der Schule. Dann müssen wir Sachen organisieren. Dann kommt IKEA und so. Weißt du, irgendwie Essen, kochen, Essen machen, Essen gehen und so. Und Strand und Sonne und so. Das ist echt.
Bin voll bei dir.
Man hat da nicht mehr so viel Zeit, ja. Und bin ja auch älter, muss man ja auch. Ne? Da ist man nicht mehr so fit, kann nicht mehr den ganzen Tag 8 Stunden arbeiten und so. Das geht alles nicht mehr. Also ich habe in der Tat angefangen, früher war es so, ne, nach dem Job mir was aufgebaut. Das ist schon 30 Jahre her wahrscheinlich. Nach dem Job mir was aufgebaut mit Webseiten und was ich alles gemacht habe. Dann bin ich abends um 1 Uhr nachts ins Bett gegangen und morgens um 6 wieder nach München in die Arbeit gefahren. So, und dann habe ich irgendwann angefangen, war ich dann Vollzeit selbstständig. Zu Hause 4 Jahre lang, bevor wir ausgewandert sind. Und dann bin ich morgens einfach nur Kind in den Kindergarten gebracht, bin ins Wohnzimmer gekommen. Zack, war ich im Büro. Habe ich schon mal 1,5 Stunden Fahrzeit gespart. Ja, dann gehst du in die Küche, frühstücksgemütlich, gemütlich, denkst du dir, Mensch, kannst gar nicht so viel rumdaddeln, wie 1,5 Stunden Fahrt im Zug aufzuholen. Also bist du viel produktiver. Dann um 15 Uhr Kind vom Kindergarten abholen. Da habe ich mehr gearbeitet für mein eigenes Unternehmen, als ich im Verhältnis für meine Firma irgendwie gearbeitet habe, inklusive Fahrzeit und so. Und dann habe ich aufgehört, abends zu arbeiten. Habe ich gesagt, du Leute, ich bin morgen wieder erreichbar. Da habe ich einfach gesagt, jetzt ist 16 Uhr, jetzt mache ich gar nichts mehr. Und das habe ich mir bis heute erhalten, inklusive, dass ich die Zeit so weit reduziert habe, dass ich 2, 3 Stunden mache. Plus eine Sache außer der Reihe pro Tag. Also sowas wie wir jetzt zum Beispiel machen, ist jetzt neben meinem Hauptgeschäft. Ich habe ja vorhin was geschrieben für meine Mitglieder und so, den Markt ausgewertet und so. Und eine Sache am Tag, die packe ich mir in den Terminkalender. Das ist
Ach
jetzt so ein
was.
Call hier von 1 Stunde, 1,5 Stunden und mehr nicht. Und wenn jetzt noch ein zweiter sagt, Mittwoch kann ich jetzt das und das, dann sage ich, ja, Mittwoch ist voll. Da denkt er
Okay.
wahrscheinlich voll,
Ah ja.
Alex ist den ganzen Tag beschäftigt. Ich sage, nee, aber ich habe jetzt da was und ich muss mich auch vorbereiten, danach bearbeiten, das mache ich dann halt nicht. Ne? Dann können wir morgen vielleicht machen.
Ganz klar, finde ich gut.
Genau,
Also
und ja.
sehr klar und dann ziehst du das auch so durch.
Ja, und dann durch die Zeitverschiebung, ich sage mal, bei mir ist es dann 18 Uhr, dann ist es bei euch mittags. Dann schreiben mir irgendwelche Leute, ja du, blablabla. Die kriegen bei mir dann erst 12 Stunden, 14 Stunden später eine Antwort. Die denken sich auch, das ist für ein fauler Hund, weißt du?
Nee,
Aber ich
aber
habe
es
ja,
ist eigentlich auch
aber ich hab
geil.
ja Feierabend. Ich habe
Ja,
jetzt,
geil.
ich hab sämtliche E-Mails und alles, was Business ist, von meinem Handy runtergehauen. Da gibt es keine E-Mails, nichts. Also außer
Ja.
Telegram, aber da ist halt stumm.
Ich sehe deinen Link.
Aber wenn ich meinen Rechner anmache, dann ploppen die E-Mails auf, die ich am Handy gar nicht gesehen habe. Dann denke ich auch, oh, Da braucht einer ein Passwort oder irgendwas, keine Ahnung, was Dringendes. Ja, aber es ist halt so, wenn die Firma um 9 Uhr aufmacht, dann, ne?
Ja.
Dafür
Und
wachen
hast du
meine, da, warte, dafür wachen meine Kunden natürlich auf und die Arbeit ist schon erledigt, ist schon Briefkasten, weil ich ja voraus arbeite, 5 bis 6 Stunden.
ja,
Ne? Also,
richtig. Hast du eigentlich einen Mitarbeiter oder einen Freelancer oder irgendwas?
fest angestellt habe ich niemanden, ich bin eine One-Man-Show und ich habe aber Freelancer, die mir in gewissen Dingen zuarbeiten. Das ist schon, also habe
Ah,
ich,
okay.
je nachdem, was ich da brauche, 5 Leute, 4 Leute, die alle möglichen Aufgaben, aber immer kleine Aufgaben übernehme, die für mich einfach nur nervig sind. Ich habe auch eine Agentur zum Beispiel, ich habe vor vielen Jahren, also wenn du im Pay-Bereich was anbietest, dann muss es funktionieren. Da kannst du nicht morgens aufwachen und dann steht auf deiner Webseite Fehler 500 oder irgendwie Datenbank ist gecrashed. Das geht nicht. Also stell dir das vor bei Siemens oder so, ja? Das geht ja nicht. Also, und das war bei mir dann immer so, irgendwas, dann bist du die ganze Zeit beschäftigt mit irgendwie Layout ist verschoben, irgendein Backup muss gefahren werden, Updates von Plugins und alles. Da dachte ich mir, ey, sorry, ich höre auf.
Ja,
Und da habe ich eine
Schatz.
Agentur gefunden und die betreut so digitale Nomaden und Online-Projekte. Und alle meine Webseiten laufen jetzt mit denen und ich muss da gar nichts machen. Der schreibt mir manchmal eine E-Mail und sagt, ja, da hatten wir jetzt einen Ausfall und ich habe ein Backup eingespielt. Dachte ich mir, ja, okay. Ich merke davon ja nichts. Hätte er nichts geschrieben, hätte ich gar nichts gemerkt. Weißt du, der ist alles abgesichert, alles. Also, es ist schon
Ja.
super. Und sowas musst du einfach machen. Auch grafische Sachen, dieses ganze YouTube-Podcast-Kram. Wenn ich das alles selber machen müsste, dann hätte ich wieder keinen Spaß. Also, bei mir geht dann schnell, wenn ich jetzt 8 Stunden jeden Tag das hier mache, mit allem drum und dran, Technik und YouTube und Podcast, ist ja auch das, wo viele am Anfang scheitern, weil sie es ja alles selber machen müssen. Und eigentlich wollen sie ja Makramee machen, hast du ja gesagt vorhin. Aber er muss eine Webseite machen, er muss Newsletter machen, er muss Werbung und er will einfach Makramee machen. Weißt du? Und dann denke ich mir, ja, du brauchst die Hälfte deiner Arbeitszeit für den ganzen anderen Kram. Das ist nervig. Und wenn ich jetzt
Ja.
8 Stunden hier sitzen würde und das alles machen müsste, ich sage dir, ich hätte nach einem Monat keinen Bock mehr. Ich würde da sitzen und denken, oh,
Ja.
das ist alles so langweilig und, also gar nicht mal langweilig, sondern anstrengend, ne?
Anstrengend, ja,
Aber
war
so
bei dir
diese
im
zwei, drei
Aufwachen
Stunden
eigentlich?
am, die 2, 3 Stunden am Tag, die sind so, wo ich denke, da habe ich morgen wieder Bock. Weißt du, dann mache ich den Rechner aus, esse was Mittag, gehe irgendwo hin essen. Und dann denke ich, ach Mensch, da kann ich ja morgen hier was, die schreibe ich mir schon am Handy so die ersten Notizen auf, so, weißt du? Dann ist es so im ständigen Motivationsflow.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den ja auch viele verpassen. Ich muss mir da selber auch an die Nase fassen, dass man Sachen frühzeitig auslagert. Egal wie groß das Kapital gerade ist, Sachen abzugeben, die einem keinen Spaß machen, wo man sich ständig festbeißt, wo man merkt, meine
Ja,
Stimmung geht unter, so technische
viele,
Sachen.
viele
Also
organisatorische Sachen sind auch mittlerweile so günstig abzugeben oder mit KI kann man vielleicht auch irgendwas machen, automatisieren und so. Oder auf bestimmte Sachen einfach verzichten, wo man sagt, eigentlich brauche ich das nicht, weißt du so. Viele nutzen so Tools ohne Ende, Trello und alles, und dann zeigen sie mir mal alles. Boah, dachte ich mir, alleine da den Überblick über diese ganzen Tools, dann ist das eine mit dem anderen verknüpft, und wenn ich hier was ändere, wird es da im Kalender, dann denke ich, wow, ich habe nicht eins von deinen Tools. Weil ich eben nicht 1000 Tasks habe, die mir irgendwo aufploppen. Ich habe eine Liste, da stehen Sachen drauf, die wichtig sind, eine Ideenliste, wo ich sage, okay, da kann ich mir was rausziehen oder ich arbeite was vor. Also sich auch selbst so minimalisieren und wirklich effektiv unterwegs zu sein auf das, was es ankommt halt, das ist A und O. Aber ja, das machst du nicht am ersten Tag, das habe ich früher auch nicht gemacht und das mache ich heute, wo ich sage, heute ist mir die Zeit am wichtigsten, da verzichte ich auch lieber auf noch mehr Geld. Ich glaube es gar nicht, wie viele Leute in meinem Umfeld mich ansprechen, auch aus der Business-Szene und so, die dann mir immer eine Story erzählen, oh Alex, du könntest das machen und das machen und das machen. Oh, du könntest hier noch, boah, du kannst ja. Dann sage ich mal, ja klar, kann ich, aber habe ich ja gar keinen Bock, wofür? Also, um noch mehr Geld zu verdienen oder was ist der Sinn dahinter? Aber die
Ja.
kommen halt aus der Bubble, wie kann ich skalieren, wie kann ich noch mehr Geld verdienen und das und das. Und ich brauche das überhaupt nicht, ich will das gar nicht. Aber ich weiß halt, wenn mal was ist, wenn hier irgendwo was kaputt geht und hier fehlen 5.000 Euro irgendwo, dann gehe ich, ja, dann mache ich das, was ich schon immer mal machen wollte. Und vielleicht kann ich damit wieder 5.000 Euro reinholen oder so, aber.
Schön. Erinnert mich an die Geschichte vom Café am Rande der Welt, glaube ich. Da war das, wo der Fischer immer rausfährt und immer nur ein Netz Fische fängt und die ganzen, sage ich mal, anderen Fischer am Hafenbecken sagen, Mensch, du fängst doch immer ganz gut, fahr doch öfter raus, hol dir auch viel mehr Fisch. Und er sagt, nee, muss ich ja gar nicht, will ich ja gar nicht. Warum sollte ich? Bin doch so
Weißt,
zufrieden, wie es ist, ja.
absolut,
An den
ja,
erinnerst du
genau.
mich, ja, das ist so, ja.
Das ist wirklich so, ja.
Ja.
Naja, aber pass auf, zum Abschluss mal, geht ja eigentlich um dich heute hier, nicht um mich. Jetzt hast du ja schon was erreicht, hast ja gesagt, du hast ein gutes Vermögen aufgeteilt in verschiedene Assets. Wo siehst du dich denn in 5 Jahren? Also klar, es wird sich alles verdoppeln, aber ist ja egal, sondern es geht eher da, was für Projekte willst du machen? Gibt es was, wo du sagst, ich will mal ein Buch schreiben, ich muss das und das beenden oder ich will das und das anfangen oder. Gibst du was, wo du sagst, in 5 Jahren, wo steht Svenja dann?
Also Svenja beherrscht in 5 Jahren auf jeden Fall rauf und runter ChatGPT, weil sie erkannt hat jetzt schon, dass das einfach der Gamechanger schlechthin ist. Auch für jeden Hans und Franz, der draußen sitzt, gerade zuhört, ballert euch die KI-Tools rein. Das ist der Hammer, das ist der Hammer. Also unfassbar. Ich habe jetzt erst gerade einen Einblick bekommen und denke so, Mann, ich muss. Also wie dankbar bin ich schon jetzt als Svenja, dass ich da noch mit reinwachsen darf und noch nicht zu alt bin, nicht zu doof bin. Ja, das kann jetzt noch jeder, der weiß ich auch nicht, wie alt ist. Also da bin ich auf jeden Fall dann vielleicht auch in irgendeiner Form Spezi drin oder ein bisschen professioneller unterwegs. Und im Gegenzug habe ich dann so viel Geld auch liegen, dass ich meine Vision von einem Hof, einer Finca, was auch immer das dann für ein Stück Land ist, habe, wo ich Tiere, die schlecht behandelt worden sind oder denen in irgendeiner Form geholfen werden muss, dass ich denen zu Hause biete, dass ich nicht um Spenden betteln muss, vielleicht aber Unterstützung bekomme von Menschen, die sagen, ich würde gern was geben, aber dass ich es alles alleine finanzieren kann, ohne nachzudenken. Das ist meine Vision. Wo genau, weiß ich noch nicht, weil du siehst ja, das ist noch sehr vage. Kommt die Green Card? Ja, nein. Wollen wir dann wirklich dahin? Finden wir ein ganz anderes schönes Fleckchen? Sind wir in Skandinavien, weil wir die Einsamkeit lieben? Also da weiß ich noch nicht genau weiter. Finanziell bin ich komplett durch mit allem, also sehr frei. Ich will mich dann auch weiter persönlich entwickelt haben und ja, mehr und mehr auch zu mir gefunden haben. Ich möchte immer noch jeden Tag mehr wissen, wer ich wirklich bin, nachdem ich immer auf die Welt gekommen bin und sehr verändert worden bin, auch durch mein Umfeld. Bin ich immer noch auf der Suche nach der Svenja, die irgendwann mal auf die Welt gekommen ist. Und das ist so mein Weg gerade, ja. Und Community soll sehr, sehr erfolgreich weitergehen. Auch in 5 Jahren wird es uns noch geben. Vielleicht auch dann mit Paids hinten dran, dass ich da noch mal ein bisschen mehr auch für die Leute an Entwicklung schaffen kann, weil in der Free ist man irgendwann durch. Das sehe ich auch in 5 Jahren, vielleicht sogar schon deutlich früher. Ja, also eigentlich eine ganz runtergefahrene Svenja, ohne viel von außen haben zu müssen. Ich bin auch grundsätzlich keine Luxustante. Also umso mehr Geld ich habe, umso ruhiger bin ich innerlich geworden und umso weniger brauche ich tatsächlich.
Ja, in der Tat, es ist in der Tat wirklich so. Viele denken mal, wenn ich mehr Geld habe, dann werden auch die Ziele und Wünsche mal größer. Aber eigentlich, wenn du sagst, du hast dein, warte, wenn du hast dein, dein Umkreis, dein Umfeld, du sagst ja, was alles, was du brauchst, deine Tiere, deine Finca, kannst ein bisschen reisen, machen und tun, dann hast du nur noch dieses Sicherheitsgefühl. Und auch das Sicherheitsgefühl ist irgendwann, da geht es gar nicht mehr um Sicherheit, es ist dann wirklich nur noch so eine Art Lebensqualität. Jetzt hier auf Samui zum Beispiel auch, da dachte ich mir auch zu meiner Frau, also, was wollen wir da jetzt für eine Unterkunft? Und dann haben wir jetzt natürlich eine von den 5, die zur Auswahl standen, die teuerste genommen. Weil wir waren ja sowieso bereit, ich sag mal, einen Betrag X zu bezahlen. Also nehmen wir mal jetzt als Beispiel, du zahlst jetzt 200 € die Nacht für irgendwas, ja. Und dann gab es eins für 180 oder eins für 230 oder für 260 zum Beispiel. Ja, dann denke ich mir, wie groß muss jetzt diese Diskussion sein, dieses ganze Aufbauschen, zum Beispiel zu diesen 260, ja. Das sind dann bei 14 Tagen 60 €, sagen wir mal nochmal 1.000 €, ja, on top oder 900 oder was weiß ich. Da denke ich mir, wegen 60 € diskutieren wir ja eigentlich nur noch, weil 200 wären wir ja bereit sowieso zu bezahlen. Und oft wird dann aber das alles so in Frage gesetzt, ne? So, oh, aber das ist dann alles so teuer. Und wenn man sich das so überlegt, dass man eigentlich sagt, ja, okay, wir müssen nur noch überlegen, ist es uns wert, 60 € jetzt für den Urlaub pro Tag oder was auch immer, so diese Verhältnismäßigkeit, dann ist es auch schnell abgehakt. Und dann sagt man sich, ja, also warum machen wir denn jetzt eigentlich wegen 60 € rum? Weißt du so? Und dann trifft man ganz andere Entscheidungen und sind wir auch alle zufrieden. Und wenn ich jetzt nach Japan, wir wollten eigentlich eine Kreuzfahrt machen nach Japan, hat er da nicht geklappt, weil die da das Boot vollgekriegt haben und nicht, wir hatten da keine Balkonkabine mehr gekriegt und naja, lange Rede. Also machen wir die vielleicht nächstes Jahr. Und dann dachte ich mir, hätten wir jetzt die gemacht, hätten wir jetzt, keine Ahnung, 8.000, 10.000 € ausgegeben für uns drei. Dann kann ich jetzt auch hier, ne? Aber oft ist so, dass gerade mit so einem kleinen Dingen, ne, auch mit dem Bruder fand ich jetzt total spannend da, ne? Ich habe ja ähnliche Erfahrungen. Ich mache das zum Beispiel oft so, wenn wir essen gehen so, und dann sitze ich jetzt 2 zu 2, wir gehen jetzt essen, ja? Oder dagegen. Dann sage ich einfach, mach mal Hälfte, Hälfte. Dann merkst du schon, die ersten werden unruhig. Oh, wird gleich gecheckt. Ja, Nudeln, Pizza, okay, Getränke, zwei Getränke. Da denke ich, du oder jeder zahlt sein, ist mir auch okay. Ich kann auch alles zahlen, habe ich gesagt. Dann zahlst du beim nächsten Mal, ist für mich auch okay. Ich wollte es einfach erledigt wissen, weißt du so.
Ja.
Da merkst du schon, wird so abgewegt. Oh, Hälfte, Hälfte, will ich über den Tisch ziehen. Und dann sage ich, du, da komm, dann ich zahle jetzt. Und dann bin ich schon zack, gescannt mit dem Handy, gib ihm den Zettel. Und dann sage ich, entscheide du, gib mir die Hälfte oder rechne dir das aus. Wenn es da weniger ist, mir auch egal. Ansonsten lass es einfach. Das ist manchmal so, Das ist für mich Leichtigkeit. Weißt du, das will ich gar nicht mit angeben oder irgendwas. Aber du merkst, bei anderen ist es echt ein Thema. Und es ist auch okay, weil wahrscheinlich das einen guten Grund hat, warum es bei denen ein Thema ist. Aber dann gehe ich hin und sage in Deutschland dann, du, pass auf, Döner geht auf mich. Da ist Ruhe im Raum. Döner geht auf ihn. Alter, Döner kostet 12 Euro. Er hat gesagt, Döner geht auf ihn. Weißt du, ich will immer nicht alleine Döner essen gehen, weißt du, aber es geht ja keiner mehr Döner essen, weil der so teuer ist. Und dann
Ja,
sage ich
genau,
immer,
ist ein
dann sage ich,
Luxusgut
okay, geh mal
schon.
Döner essen, Döner geht auf mich. Und dann hat er nicht gesagt, oder? Doch, und dann zack, sitzen wir alle im Auto und denke ich, ja super. Weißt du, ist für mich dann zwar ein bisschen teurer, aber ich habe ja nie Döner. Also dann kann ich mal ein bisschen mehr zahlen und alle sind happy, ja, also.
Ja, nee, kann ich alles nachvollziehen. Und noch also als Abschluss, ich finde irgendwann auch ist bei so einer Reise in die finanzielle Freiheit oder auch ja, beim Vermögensaufbau allgemein, wenn man dabei bleibt, ist zu spüren, dass irgendwann einem das wichtig wird, was einem ein gutes Gefühl kreiert. Und das ist
Eben, ja.
nicht die Dinge, die man so von außen kennt. Also nicht der Porsche, nicht die Millionen auf dem Konto, nicht die teure Handtasche. Man merkt irgendwann im Laufe der Zeit, wenn man sich auch freier entscheiden kann aufgrund von einem Kapital oder einem guten Rücklagenkonto, dann entscheidet man eher, was tut mir wirklich gut. Und dann hat man keine Frage mehr über die Preise, genau wie du es gerade beschrieben hast. Dann ist egal, ob es 260 oder 180 sind, wenn man weiß, der Wert dahinter tut mir gut, tut uns gut, dann macht man das einfach. Und das ist wirkliche Freiheit. Und das wünsche ich auch jedem, dass er irgendwann mal so frei, egal ob es um 3 € geht oder um 300 oder um 300.000, dass er einfach sagt, was ist es mir wert? Und dann geht man dafür los. Ja, das ist auch ein ganz toller, liebevoller Antreiber, um auch weiterzukommen, ne? Weil man sich ja dann auch wirklich allumfassend was Gutes tut. Wenn man sich was Gutes tut, dann ist man glücklich, man macht die anderen glücklich. Also es ist auch eine schöne Kettenreaktion. Und man bleibt bei sich, das ist ganz toll, ne? Und arbeitet da nicht gegen sich.
Absolut, das ist ein schönes Schlusswort. Dann sage ich mal vielen Dank
Ja.
nach Mallorca und an dich und auch an
Ja.
Dennis. Der hat wahrscheinlich im Nebenraum seinen Part gehört, wie die ihn da so, wird er dich gleich ansprechen.
Ja, die
Er ist
wendet.
faul. Ich erinnere mich, du hast gesagt, er ist faul.
Da halte ich nicht in einem Berg im Alltag. Das ist alles schon ausgetauscht.
Das weiß er schon, das weiß er schon. Ja, genau. Ansonsten schreibt gerne unter die Kommentare, wenn ihr Fragen an Svenja habt oder auch an Dennis mit seiner Auswandererberatung. Und ansonsten werden wir uns sicherlich nochmal bestimmt irgendwo wiedersehen und wieder treffen.
Ja, danke Alex. Vielen, vielen Dank. Schöne Grüße zurück.
Danke dir auch und mach's gut.
Adios.
Tschüss.
Ciao.